ARD.
Michael, der deutsche Film, wenn ich das sage, woran denkst du da?
Naja, der deutsche Film hat ja eine lange, glorreiche Geschichte, kann man sagen. Also wenn man an die großen Uferproduktionen von vor 100 Jahren denkt. Ich habe auch daran gedacht, Hitchcock hat sein Handwerk ja in München Geiselgasteig gelernt. Also die deutsche Filmgeschichte ist ja wirklich lang und glorreich und ruhmreich. Es gibt ja auch große Regisseursnamen, wenn man mal an Rainer Werner Fassbinder denkt oder auch Wim Wenders, der ist ja gerade 80 geworden, Volker Schlöndorff. Aber selbst auch in der DDR gibt es ja auch Regiestars, die also über die DDR hinaus bekannt geworden sind, wenn man mal an Konrad Wolf denkt. Also insofern fallen einem da viele Namen und Epochen ein, die einem da in den Sinn kommen.
Ja, oder auch Werner Herzog, der hat ja in Venedig jetzt auch gerade den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk erhalten und da freue ich mich persönlich sehr darüber. Fitzcarraldo oder Mein liebster Feind über seine Hassliebe zu Klaus Kinski, das waren ja großartige Werke, oder auch Grizzly Man ist so einer meiner Lieblingsdokumentarfilme. Aber ehrlich gesagt, wenn ich an deutschen Film denke, dann denke ich auch an Film und Serien, die ich lieber nicht gesehen hätte. So dröge Dreiteiler und eher unwitzige Komödien. Oder andersrum gesagt, vielleicht unter meinen Top 5 Serien und Filmen der letzten Jahre sind dann eher keine deutschen Produktionen mehr.
Ja, das stimmt. Also diese Klage wird ja oft geführt. Man muss immer erst genau nachdenken. Aber mir fallen schon einige recht herausragende Produktionen ein. Also zum Beispiel Systemsprenger über so ein autoaggressives Mädchen. Also das aus diesem Betreuungssystem herausfällt, ein ganz großartiger Film, oder Bis ans Ende der Nacht von Christoph Hochhäusler. Das war so ein Genrefilm, so ein bisschen Film-Noir-mäßig. Und selbst manche Serien fand ich schon gut. Also die ersten beiden Staffeln von Babylon Berlin oder auch Das zweite Attentat. Das ist ja so eine ARD-Serie, das kam erst in diesem Jahr. Im Herbst gibt es auch eine ganz tolle ARD-Serie, die heißt 113. Das geht darum, um so einen Busunfall und die ganzen Geschichten der Betroffenen da rund um diesen Busunfall. Also ich würde jetzt mal flapsig sagen, also die Deutschen können schon, wenn sie wollen.
Das Problem ist ja vielleicht auch einfach die internationale Konkurrenz. Jeder stellt ja jetzt Serien her und das sind vielleicht, Robert McKee, der große Drehbuchguru, hat das mal gesagt, die Kathedralen des 21. Jahrhunderts, also die Meisterwerke unserer Zeit. Und da haben es vielleicht die deutschen Produktionen einfach ein bisschen schwer hervorzuscheinen.
Ja, das stimmt. Also gutes Storytelling nennt man das ja landläufig auch. Also da würde ich auch denken, die Angelsachsen, also ich sage jetzt mal so die Briten und die Amerikaner, die haben es da irgendwie besser drauf. Aber nun soll ja einiges besser werden. Es gibt einen Gesetzesentwurf für eine neue Form der Filmförderung, die unter anderem eine Investitionsverpflichtung zum Beispiel seitens der Streamingdienste und der Sender vorsieht. Also sprich, mehr deutsche Filme und Serien sollen entstehen. Aber die Frage ist, hilft das? Ich bin Michael Mayer.
Und ich bin Christoph Borgans.
Und darüber wollen wir mit Michelle Müntefering sprechen, der Geschäftsführerin der Produktionsallianz, die etwa 90% der deutschen Produzentenlandschaft vertritt. Hallo, Frau Müntefering.
Hallo miteinander.
Ja, Frau Müntefering, Sie kommen ja gerade aus Venedig, einem der wichtigsten Filmfestivals. Hierzulande wird ja oft und gerne geklagt über den deutschen Film und deutsche Serien. Wie werden denn die deutschen Produktionen im Ausland gesehen? Also können wir denn mithalten? Im Wettbewerb sind ja nur wenige deutsche Filme mit dabei gewesen.
Oh, das würde ich jetzt so gar nicht sagen, dass das so wenige waren. Es waren ja immerhin 21 deutsche Produktionen bzw. auch Koproduktionen, die in den unterschiedlichen Sektionen auch eingeladen waren, und es gab dann noch weitere, die jetzt im Rahmen des Filmmarkts dabei waren. Und ich finde, das ist schon was, zumal wir ja in einer wirtschaftlich durchaus schwierigen Lage sind. Und Sie haben es ja gerade gesagt, die Konkurrenz schläft nicht. Und Sie haben es auch gerade gesagt, Werner Herzog hat immerhin den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk bekommen. Und ich meine, Werner Herzog ist ja auch ein kompromissloser Filmemacher und internationaler Brückenbauer. Insofern steht er, glaube ich, auch mit seinem Lebenswerk für vieles, das uns momentan bewegt. Nämlich genau das, was Sie sagen. Die internationale Kooperation, die nötige, aber natürlich auch die Geschichten aus Deutschland. Und ja, eben auch den Blick zu weiten über Europa hinaus. Und Deutschland in diesem Konzert auch wieder zu einem starken Filmstandort, zu einem noch stärkeren Filmstandort zu machen.
Jetzt ist ja bei Werner Herzog aber natürlich auch so, dass der auch, ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen, dass er der typischste Vertreter vom deutschen Film ist. Wie ist es denn, was würden Sie sagen, was macht denn den gegenwärtigen deutschen Film aus?
Ja, in Abgrenzung zum amerikanischen oder französischen würde ich sagen, wenn man auf den amerikanischen vielleicht zuerst schau, das sind natürlich tatsächlich auch die großen Erzählwelten und ist nach wie vor prägend mit seinen Blockbustern. Wir kennen den französischen Film, der poetisch, spielerisch ist, und ja, der deutsche Film, ich habe gerade an eine Geschichte gedacht, die mir in Italien widerfahren ist, von einem großen italienischen Kunstkenner, den ich einmal etwas sehr Ähnliches gefragt hat, nämlich wie er Deutschland sieht und wie die deutsche Kunst auch gesehen wird. Und er sagte mir, Deutschlands Problem ist, dass Deutschland immer ein Problem hat. Und ganz so würde ich es nicht sagen. Es war aber eine interessante Perzeption. Natürlich sind wir manchmal schwer und wir schauen auf die Probleme und wir sind auch kritisch. Aber wenn man heute auf den Film schaut, dann sehe ich doch tatsächlich eine ganz große Vielfalt. Gehen Sie mal ins aktuelle Kino. Da sehen Sie das Kanu des Manitou oder auch In die Sonne schauen, der Oscar-Anwärter. Oder Sie sehen Die Schule der magischen Tiere oder den Film über das große Köln-Konzert von Keith Jarrett. Also wir sehen die Vielfalt. Das ist, glaube ich, genau das, was den deutschen Film auch immer noch sehr, sehr stark prägt und immer mehr prägt.
Und jetzt lassen Sie uns mal von der Kunst zur profanen Wirtschaft zurückkommen. Vielleicht muss man mal erklären, wie die deutsche Filmproduktion überhaupt aufgebaut ist. Also es gibt ja, ich glaube, hunderte mittelständische Betriebe, also die fürs Kino, für Fernsehsender, für Streamingdienste produzieren und alle sind abhängig von Fördergeldern oder zum Teil zumindest abhängig von Fördergeldern, die der Bund und die Länder bereitstellen. Das sieht man ja manchmal auch im Abspann von Filmen, dass dann immer so ein Dutzend verschiedene Fördertöpfe oder so genannt werden. Was war denn bislang hier das Problem?
Ja, da sind wir wieder beim Problem, ja. Aber tatsächlich, also wenn man mal einmal drauf schaut, man muss, glaube ich, zuerst festhalten, der große Teil wird ja nicht gefördert. Ja, also der ganze Entertainment-Bereich, die Werbung, Streaming, also glaube ich, so ganz verallgemeinernd kann man das nicht sagen, sind also nicht alle abhängig von Förderung. Aber natürlich, die Highlights schon, High-End-Serien, Kinoproduktionen, die werden gefördert und da ist es auch nötig. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch bis hin in die USA, wo durchaus auch einzelne Staaten in den USA, wie Kalifornien zum Beispiel, auch einen Steueranreiz geben für Filmproduktionen. Die Systeme der Förderungen sind sehr unterschiedlich in den Ländern, aber klar ist, wir befinden uns hier in einem internationalen Wettbewerb. Und wenn wir über Probleme reden, dann muss man, glaube ich, festhalten, dass andere besser geworden sind, ja, oder aufgeholt haben. Und natürlich gehen Produzentinnen und Produzenten dann auch dahin, wo sie gute Bedingungen auch vorfinden. Und Deutschland muss schauen, dass es auch wieder ein Stück weit aufholt. Das ist übrigens ein Phänomen, das wir ja gerade politisch jetzt nicht nur aus der Filmwirtschaft kennen, sondern Deutschland muss wirklich zusehen, dass es den Anschluss behält. Und wenn wir schauen, was Bund und Länder auch bereitstellen für die Filmförderung, dann ja, gibt es auch Spezifika der deutschen Filmförderung, aber auf die hat der Bundestag auch im letzten Jahr reagiert. Ich durfte ja noch auf Seiten des Gesetzgebers dabei sein, als es darum ging, das neue Filmförderungsgesetz ins Leben zu rufen. Und da ging es genau darum, dass man Bürokratie beseitigt hat, dass Förderprozesse automatisiert worden sind, dass die FFA, also die Filmförderungsanstalt, auch gestärkt wurde und jetzt zur zentralen Agentur gemacht wird für die Filmförderung, die übrigens dann auch die kulturelle Filmförderung der BKM mit beinhaltet. Und das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, Deutschland hat jetzt nicht komplett geschlafen, aber ich muss auch sagen, wir sind spät dran und die Situation am Produktionsmarkt, die ist gerade nicht einfach, eben weil wir in diesem internationalen Wettbewerb auch bestehen müssen. Die Köpfe dafür, das Organisationstalent und die Geschichten, die hat der deutsche Film. Und daran glaube ich auch ganz stark, an diesen deutschen Film in seiner Vielfalt, der kritisch sein darf, der Geschichten in der Tiefe erzählen darf, der über Gesellschaft erzählen darf, der Gesellschaft auch ein Stück weit zusammenhält. Aber das geht nicht komplett ohne Förderung. Andere schlafen nicht und die schauen schon, wie holen sie denn die guten, die großen Produktionen auch in ihre Länder. Schauen Sie, wenn so eine Produktion kommt in ein Land, ja, mit dem ganzen Set, mit der ganzen Produktion, dann bringt das übrigens auch wieder was zurück an so einen Standort. Wenn das Catering vor Ort bestellt wird, wenn Hotels gebucht werden und weiß ich nicht, was sie sich da alles mit einrechnen lassen, dann hat das natürlich auch eine Wirkung auf einen Standort. Das heißt, wir müssen das auch wollen. Das hat einen Sinn und Zweck auch wirtschaftlicher Natur, dass Produktionen in Deutschland auch stattfinden.
Steueranreizmodell war bei uns auch im Gespräch. Das scheint jetzt aber vom Tisch zu sein.
Ja, das ist seit vielen Jahren im Gespräch gewesen, weil ja tatsächlich andere Länder da auch vorangegangen sind und entsprechende Modelle auch praktizieren. Deutschland als föderaler Staat ist da etwas anders aufgebaut. Und deswegen waren das ganz schwierige Gespräche, auch mit den Bundesländern, darüber, wie so ein Steueranreizmodell in Deutschland umgesetzt werden kann. Und der jetzige Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat sich mit dem Bundesfinanzminister Lars Klingbeil auf ein Modell verständigt, das ein bisschen anders aussieht, nämlich dass jetzt die Fördertöpfe, die wir haben, in diesem reformierten Modell des Filmförderungsgesetzes massiv erhöht. Und das ist etwas, das tatsächlich praktikabel und umsetzbar ist. Und in der Höhe von diesen 250 Millionen Euro, die da hineinfließen, das ist ungefähr die Höhe, die man für einen Steueranreiz erwartet hätte. Insofern ist das wohl eine Aufgabe für zukünftige Koalitionäre, sich darüber Gedanken zu machen, was wir im Steuersystem noch für den Filmbereich machen können. Jetzt, glaube ich, ist das das Richtige und das beste Signal, auch zu sagen, wir tun etwas, wo wir jetzt die Filmproduktion in Deutschland unterstützen können. Deswegen begrüßen wir das sehr.
Aber nun muss man natürlich immer die Frage stellen, ob wir überhaupt in Anführungszeichen die richtigen Filme produzieren. Also es gibt ja auch Nutzer und Nutzerinnen, die sich bei irgendwelchen Streaming-Plattformen bewusst für ausländische Produktionen jetzt entscheiden. Also mit anderen Worten, die allermeisten Filme, also bleiben überhaupt nicht lange im Kino oder werden in der ARD oder so im Nachtprogramm gezeigt. Also die Frage ist ja auch, brauchen wir nicht einfach vielleicht weniger Filme und dafür bessere und fokussiertere?
Ja, mit dem Filmförderungsgesetz ist ja schon einiges auch konzentriert worden. Und das wirkt jetzt auch. Die Frage ist, was wird wo ausgestrahlt? Sie haben das gerade angesprochen, nicht jede Produktion muss automatisch ins Kino, sondern da gibt es auch andere Wege. Und da ist es ja durchaus so, dass über das nichtlineare Sehverhalten, also die Streaming-Plattformen, es auch tatsächlich heute mehr Möglichkeiten gibt. Und das ist auch erstmal gar nichts Schlechtes.
Diese Investitionsverpflichtung, von der wir reden, dass eben Teile des Umsatzes in neue Produktionen gesteckt werden müssen, die in Deutschland oder in Europa produziert werden. In Frankreich gibt es das ja. Was sind denn dort die Erfahrungen, die man da gemacht hat?
Also in Frankreich sieht man ja, dass ein Erfolg ist, die Investitionsverpflichtung. Entgegen dessen, was auch die Streaming-Plattformen dort im Vorfeld prophezeit haben. Es ist tatsächlich so, dass in Frankreich wir sehen, dass die Investitionen auch der Streamer massiv nach oben gegangen sind. Innerhalb von 2,5 Jahren 1 Milliarde mehr an Investitionen. Und zudem, wenn man jetzt auf die Kinofilme schaut, dann kann man sehen, dass es über 30 Produktionen waren oder sind, in die auch zum Beispiel, ich glaube, allein Netflix jetzt gegangen ist in Frankreich. Die haben übrigens alle überdurchschnittlichen Erfolg. Also man sieht, dass diese Investitionsverpflichtung etwas ist, was eine positive Wirkung auch auf die heimischen Filmmärkte hat. Bei unserem Nachbarn in Frankreich ist das der Fall und ich glaube, dass wir da unbedingt nachziehen müssen, dass wir dieses Instrument auch brauchen.
Netflix hat ja allerdings auch schon vorher investiert, um die 500 Millionen Euro nach eigenen Angaben. Und die haben auch diese Serien wie Dark oder How to Sell Drugs Online Fast richtig vorangebracht. Also deutsche Serien, die dann internationalen Erfolg geworden sind. Zeigt das nicht, dass das eigentlich auch ohne Quote geht, weil es ja auch ein Interesse vom Markt gibt?
Die Investitionen und das, was die Streamer am deutschen Markt verdienen, die stehen in einem massiven Missverhältnis zueinander. Und das zweite Argument ist auch die Frage der Produktion der Rechte. Natürlich ist es so, dass es gute Beispiele gibt. Sie haben gerade welche genannt, die durchaus zeigen, dass auch Erzählungen, Serien aus Deutschland ein ganz großes internationales Potenzial haben. Das ist ja auch erstmal eine gute Nachricht. Für die Produzierenden ist aber die Frage, für die Produzentinnen und Produzenten, welche Rechte behalten sie eigentlich? Wenn eine Serie produziert wird mit einem Streamer, ist es ganz oft so, dass es einen Total Buyout gibt. Das heißt, dass die Rechte dann bei dem Streamer verbleiben und eben nicht beim Produzierenden. Und ob es eine zweite oder dritte Staffel gibt, auch wenn die in Deutschland super ankommt, dann wird die Entscheidung darüber in den USA getroffen. Und der Produzent oder die Produzentin haben keine Möglichkeit, mit einem anderen Streamer, mit einem Sender, auf einem anderen Sendeplatz, wie auch immer, über die Fortsetzung ihrer Produktion überhaupt zu verhandeln. Und deswegen brauchen wir auch eine Investitionsverpflichtung, die auch einen Rechte-Rückbehalt, eine angemessene Rechte-Teilung mit beinhaltet, weil natürlich diese große Marktmacht eine entscheidende Auswirkung hat, auch auf Marktkonzentration. Und ja, wir wollen ja mehr gute deutsche Produktionen durchaus. Und das geht eben darüber, dass Produzentinnen und Produzenten, die die Risiken eingehen, auch das Recht an ihren Produktionen auch behalten können.
Meine Frage ist auch, ob man Erfolg oder Originalität einfach so verordnen kann. Also ist das nicht auch ein Problem, dass man die kreativen Köpfe ja erstmal finden muss und dann auch halten muss und ihnen dann auch den Freiraum geben muss? Also gerade wenn man mal daran denkt, wie viel Fördertöpfe bislang da jetzt irgendwie so angezapft wurden. Da sind ja auch immer Menschen im Hintergrund, die womöglich auch ein bisschen mitreden wollen. Also ist das nicht irgendwie auch ein Problem dieses deutschen Filmförderungssystems, dass da manchmal die Kreativität vielleicht auch so ein bisschen auf der Strecke bleibt?
Also natürlich brauchen wir Talente und Fachkräfte und wo wir die suchen, müssen wir sie auch finden. Das heißt, die Fachkräfteentwicklung, das ist ein ganz großes Thema, auch für den Produktionsbereich. Und übrigens gehen wir dazu auch mit der Politik ins Gespräch, dass wir da auch eine entsprechende Entwicklung haben. Ein eigenes Themenfeld, über das wir lange diskutieren könnten. Und ich finde es wichtig, dass man das auch anspricht, denn wir machen uns große Sorgen auch in diesem Bereich. Das Zweite ist, ja, die Förderlandschaft im deutschen System, auch das beruht natürlich auf dem föderalen System. Und erstmal ist es gut, dass wir die vielfältige Möglichkeit auch haben, über die Bundesförderung und die Länderförderung und auch Sender dabei zu haben, die ja auch gutes Programm wollen und mit denen wir auch in ständigen Verhandlungen darüber sind, wie wir da hinkommen. Die Produzentinnen und Produzenten sind ein bisschen in der Zange dabei, weil natürlich die Budgets runtergehen, gute Fachkräfte auch gut bezahlt werden wollen und sollen und die Budgets immer kleiner werden und auch die Gewinne natürlich am Ende immer kleiner werden. Und wir wollen nicht am Ende als Produzierende eine verlängerte Werkbank sein für Auftraggeber, sondern wir wollen reinvestieren können mit dem, was dann eben auch als Gewinn gemacht wird und wieder neue Filme auch schaffen. Und deswegen, ja, es bleibt sicherlich noch weiterer Reformbedarf. Ich will noch einmal sagen, ganz wichtig, wir dürfen nicht stehen bleiben bei einem Fördersystem, das sich über die 70er, 80er, 90er Jahre entwickelt hat, sondern wir müssen jetzt die einmalige ordnungspolitische Chance ergreifen, alles das, was sich neu entwickelt hat in dieser Zeit, dass wir dem auch einen Rahmen setzen und dafür braucht es die Politik und den Gesetzgeber und dafür braucht es eine Investitionsverpflichtung, die auch den Rechte-Rückbehalt für die Produzentinnen und Produzenten sichert.
Frau Müntefering, das war sehr spannend. Danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung.
Danke sehr.
Herzlichen Dank Ihnen.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.